die kann unser Auge uns ärgern. Klar, manchmal juckt das oder wenn wir eine Infektion haben, dann brennt das. Aber soll man sich das deswegen dann gleich ausstechen?
Nein.
Warum? Wir haben ja zwei. Ohne Quatsch, es gab im Laufe der letzten 2000 Jahre wirklich mehrmals Christen, die haben sich echt die Augen ausgestochen, weil sie wirklich das gemacht haben. Also als Beispiel, ich weiß also von einem ziemlich berühmten Mann im Mittelalter, der hatte sich in eine verheiratete Frau verliebt, muss eine schöne Frau gewesen sein. Und er kam davon nicht los und dann hat er sich die Augen ausgestochen.
Ja, ich wollte auf das Erste, wo du die Frage gestellt hast, was das meint, also eben dieses Begehren, wenn man das, was man sieht, einfach dann begehrt und haben möchte unbedingt und deswegen abgelenkt ist von allen anderen Sachen, das verstehe ich, warum das ist. Ein Auge dann eben zur Lust verführt oder zum...
Das andere nicht.
Nein, man sieht mit meinen Augen, ja.
Das fehlt schon.
Das fehlt schon.
Was fasst aber das richtige Auge aus?
Ein Auge dreht sie
nach. Ja, das wird schon wehtun, wenn eins weg ist.
Das ist immer die Frage.
Vielleicht lerne ich ja was
draus. Ich weiß nicht, vielleicht lesen ja manche nur mit einem Auge die Bibel, mit dem anderen gucken sie irgendeinen Pornofilm. Also, ja, genau. Dann müssen sie aufpassen, dass nicht das falsche Auge raussticht.
Das stimmt. Ja.
Außerdem, wenn du das eine weg hast und mal wieder einkaufen gehst und wieder was siehst, musst du dann ja dann beide ausstechen und danach, wenn es genau nimmt.
Pferde kriegen Schaumklappen.
Bei Menschen helfen dir nichts. Die gucken dann noch durch die Ritzen. Meine Frage ist, warum sagt Jesus so was Komisches?
Also ich denke schon, mit meinen Augen nehme ich was auf. Und wenn ich es nicht schaffe, geht schon irgendwo in die Richtung, wenn ich es nicht schaffe, davon wegzugucken, dann muss ich was tun, damit ich wieder in die klare Richtung komme.
Naja, die Frage was? Es gibt ja dann viele Leute, die nutzen dann die andere Möglichkeit, dass sie ganz faul werden. Es gibt in Deutschland ja dieses Sprichwort, wer schläft, sündigt nicht. Das wäre dann die zweite Möglichkeit, die Augen immer zuzumachen, in der Hoffnung, dass man dann weniger sündigt. Problem, man macht dann auch nichts Gutes. Und dann sagt Jesus für diese Leute ja, die faulen Knechte, die nichts machen, die landen auch in der Hölle. Also muss es eine andere Lösung geben. Ich empfehle euch ernsthaft, so die Bibel zu lesen. Wenn ihr eine Sache nicht versteht, nicht einfach so drüber weggehen oder sich irgendwas zusammenzukrübeln, sondern wirklich zu lesen, bis man das verstanden hat.
Ist in diesem Kontext nicht gemeint, wenn man auf den Bruder, den der schwächer ist, eigentlich guckt, mehr so die Richtung?
Nee, an der Stelle
also
nicht.
Die Gesinnung, weil er ja vorher die Kinder und dann auch wieder sagt, direkt danach gibt es auch, dass er nicht eins dieser kleinen Fach.
Wir kommen aber in die richtige Richtung. Ob das damit gemeint ist, wenn jemand auf jemanden herunterguckt, ob das das Problem ist mit dem Ärgernis der Augen. Die Frage ist, wenn jemand eine komische Sache sagt über das Auge und wir so viel begriffen haben, dass das nicht wirklich gemeint ist, dann gibt es einen Hintergrund, warum das wichtig ist. Ich sage schon mal so viel, wie immer finden wir den Hintergrund für solche Rätsel im Neuen Testament, im Alten Testament. Und zwar, weil die Juden zur Zeit von Jesus so waren wie manche Muslime heute. Und leider nur noch ganz wenige Christen. Sie kannten nämlich ihr Buch. Wenn wir Fragen haben zu bestimmten Versen oder Aussagen des christlichen Glaubens, werden wir keine vernünftige Antwort finden, außer im Wort Gottes. Ich erinnere, was der Apostel Paulus an Timotheus geschrieben hat, dass er ja von Kind auf die Heiligen Schriften kennt. Die Nütze sind, ihn weise zu machen. Wer also Weisheit sucht, muss das Wort Gottes im Ganzen ernst nehmen. Wir kommen der Sache dadurch näher, dass wir auf eine andere Sache oder auf einen anderen Vers achten, den Jesus über das Auge gesagt hat. Und zwar auch in Matthäus Evangelium, einige Kapitel früher, Kapitel 6, Vers 22 und 23. Die Lampe des Körpers ist das Auge. Wenn nun dein Auge einfältig ist, dann wird dein ganzer Körper Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist dann die Finsternis dieser Persönlichkeit insgesamt? Was sagt uns dieser? Wir wollen erstmal die Tatsachen finden. Die Schlussfolgerung kommt danach.
Dass das Auge unserer Seele widerspiegelt, je nachdem, wie du es in einem formulieren.
Dass das Auge in ganz engen.
Also, was im Herzen bei uns drin ist.
Genau.
Dass das durchs Auge wieder ausgespiegelt wird.
Auch das ist wieder ein Sprichwort hier in Deutschland. Das Auge ist der Spiegel des Herzens oder Spiegel der Seele. Ich will es mal in einen etwas größeren Zusammenhang setzen. Das Auge steht in engem Zusammenhang mit unserer ganzen Persönlichkeit. Gleichzeitig gibt es immer noch einen geheimnisvollen Bereich. Gott lehrt zum Beispiel den Propheten Samuel, dass der Mensch das sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Das heißt, unser Auge zeigt zwar, was in unserem Herzen ist, aber nie alles. Alles weiß nur Gott. Und wem Gott das offenbart. Dieses Beispiel von Daniel war ja gerade so. Der König sieht den Traum. Gott weiß, was in seinem Herzen ist und zeigt das seinem Knecht. Das ist eine merkwürdige Sache. Wenn wir auf Menschen treffen, die diese Gabe haben. Bevor Gott mein eigenes Herz gereinigt hatte, da war ich schon einige Jahre Christ, hatte ich Schwierigkeiten, mit manchen Menschen zusammenzutreffen. Weil ich immer das Gefühl hatte, die können wir ins Herz kommen. Ich wusste, dass die eng mit Gott zusammenleben. Und das in mir hat sich gefürchtet und gerecht von dem, was in diesem Leben, in diesen heiligen Leuten. Es gibt auch den Propheten Jesaja in anderen Hinweis, dass es auf Menschen, die ganz frech sind, Frechheit kann man auch an derselben Sache erkennen. Menschen, die lügen und sie haben ihr Gewissen abgestumpft und gucken dich auch bei der Lüge ganz offenherzig an. Das ist schrecklich. Das heißt, es gibt Menschen, die solche Finsternis in sich haben, zeigen, als ob das Licht ist.
Kann man das nicht Manipulation erkennen?
Das wird immer in solche Richtung gehen. Der Teufel ist. Er kommt ja ganz nett zu Adam und Eva und redet denen ganz freundlich zu und verführt sie zum Abfallen von Gott. Heute möchte ich mit euch einige Verse teilen, die zeigen, wie eng unsere Augen und unser Herz zusammenhängen. Das halte ich für den Grund, warum Jesus sagt, dass unser Auge, wenn es uns ärgert, wir das lieber aushalten, als dass es den ganzen Menschen verdirbt. Das Problem ist nicht das Auge, sondern dass unser Auge unser Herz beeinflusst. Das, was wir ansehen, das, womit wir uns beschäftigen, das führt irgendwann unser Herz. Und dafür haben wir Verantwortung. Womit fühle ich mein Inneres? Ich will einfach einige Verse weiter sagen, wo dieser enge Zusammenhang deutlich wird. Wir finden das zuerst im 4. Buch Mose, Kapitel 15. Alle, die meine Tipps ernst nehmen, haben ihre Bibel und ihr Schreibzeug und auch dadurch bleibt es leichter mehr. Ab Vers 37. Und der Herr sprach zu Mose und sagte, redet zu den Kindern Israel und spricht zu ihnen, dass sie sich eine Quaste an den Zipfeln ihrer Oberkleider machen, bei ihren Geschlechtern, und dass sie an die Quaste des Zipfels eine Schnur von blauem Puder setzen. Und es soll euch zu einer Quaste sein, dass ihr, wenn ihr sie seht, aller Gebote des Herrn gedenkt und sie tut. Und dass ihr nicht umherspäht euren Herzen und euren Augen nach, denen ihr nachruht, damit ihr aller meine Gebote gedenkt und sie tut und heilig seid eurem Gott. Ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um euer Gott zu sein. Ich bin der Herr, euer Gott. Eine kleine Geschichte im 1. Samuel, als der König David vor Saul fliehen muss. Und dieser verrückte König, den Gott verlassen hat, Er verfolgt David mit einer Verbissenheit, wie das nur kranke Menschen mit den Wahn überhaupt machen können. Weil David immer Respekt vor Saul gezeigt hat. Vor allem auch, weil er nicht nur der gesalbte König, sondern sogar sein Schwiegervater war. Und diese Jagd nach David geht über mehrere Jahre. Insgesamt 7 Jahre lang. Und das hört auch erst auf, als Saul tot ist. Einmal verfolgt Saul mit seiner ganzen Heer, David mit seinen Leuten in der Wüste. Und David hat sich in eine dieser vielen Höhlen geflüchtet. Und weil es für ein Abend war, hat sich dann Saul mit seiner Truppe ebenfalls in diesen Höhlen zurückgezogen. Zufällig erwischte genau die Höhle David mit seiner ganzen Truppe ganz am Ende und sich versteckt hat. Als sie sehen, dass Saul und seine ganze Truppe eingeschlafen ist, ringen die Leute von David und sagen, heute, du kannst sehen, Gott hat ihn endlich in deine Hand gegeben. Er sagt, jetzt ist die Gelegenheit, mach ihn tot. Und David sagt, ich werde nie die Hand geben, gehen nach jedem, den Gott als König eingesetzt hat. Aber als Zeichen, dass er die Gelegenheit hätte, Saul zu töten. Und als Beweis, dass er selber gar nichts gegen ihn hat, schleicht er sich dorthin und schneidet den Zipfel von seinem Mantel ab. Naja, das ist das, was man leicht erwischen kann, wenn man den anderen nicht wecken will. Am nächsten Tag, als alle wach geworden sind und als Saul wieder weggezogen ist dann, und in Sicherheitsabstand ist, dann kommt David auf den Berg und sagt, Saul, guck mal, was ist heute Nacht passiert. Und als Saul das merkt, dass David seine Schutzlosigkeit nicht ausgenutzt hat, dann wird er mal für einen Moment normal und weint und sagt, ja, du bist gerechter als ich. Und lässt ihn mal einige Zeit in Ruhe, bis die Hetzerei wieder losgeht.
Aber es gibt dazwischen einen ganz kurzen Satz. Und dem David schlug sein Herz. Und zwar, nachdem er das abgestanden hat.
Die meisten wären vorneweg aufgeregt gewesen, weil sie denken, das ist so eine gefährliche Situation. Aber David ist ganz cool.
Warum?
Mutig. Warum schlägt ihr unser Herz? Er hat die Erlösung gerade in 4 Mose gelesen. Bei seinem Abtrennen schneidet er genau die Erinnerung Sauls an Gottes Gebote ab. Ich vergleiche es mal mit der heutigen Zeit. Es ist ungefähr so, als nehme ich jemand seine Kreuzkette. Was heißt das? Gott hat damals dem Volk, und das hatte immerhin eine Gültigkeit von für mehrere tausend Jahre, ein äußeres Zeichen gegeben, wo sie über ihre Augen immer an Gottes Wort im Alltag erinnert werden sollen. Was sind denn unsere Zeichen im Alltag, die uns an Gottes Gebote haben?
Meint er so sichtbare Zeichen?
Ja, natürlich, ich meine das sichtbare Zeichen.
Nein, vielleicht erstmal die Bibel.
Was wir tun, ist diese Zeichen.
Das ist erst die Folge. Ich denke, dass es bis heute legitim ist, dass wir unseren Blick mit den Dingen füllen, die uns an Gott erinnern. Das ist nicht der Fernseher. In katholischen Haushalten gibt es sowas Ähnliches wie damals bei den Juden. Das ist der sogenannte Herrgottswinkel. Das ist die Ecke, die an Gott oft gestaltet wie ein kleiner Hausaltar. Da hängt ein Kreuz, Kerzen hingestellt, da liegt vielleicht die Familienbibel. Wir können sagen, naja, das ist ja nicht unnötig, das sind ja so äußere Zeichen. Aber unsere Augen, unser Herz sind eine enge Gemeinschaft. Es ist komisch, wenn ich in einen christlichen Haushalt komme und finde dort irgendwelche afrikanischen Schnitzfiguren oder Masken oder vielleicht ein Buddha oder irgendwelche Geschichten. Aber ich finde vielleicht noch nicht mal einen Bibelvers oder einen christlichen Kalender. In diesem Raum werden wir automatisch durch die Bilder und Verse erinnert, dass es ein Ort ist, der Gott geweiht ist. Ich sage jetzt nicht, dass jeder zu Hause irgendwelche Altäre bauen soll, aber erkennbar als Ort, an dem die Ehre Gottes wohnt, soll unser Haus, unser Haushalt sein. Und zwar nicht für die Leute von draußen, sondern für unser eigenes. Nächste Vers. 5. Mose Kapitel 4, Vers 8 und 9. Und welches große Volk gibt es, das so gerechte Gebote und Rechtsordnung hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege. Aber hüte dich und hüte deine Seele sehr, dass du diese Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen, alle Tage deines Lebens, und tue sie kund deinen Kindern und den Kindern deiner Kinder. Achte darauf und behüte deine Seele. Das ist unsere Verantwortung. Das macht Gott nicht für uns. Dafür ist auch nicht der Pastor oder irgendwelche anderen Gläubigen verantwortlich. Jeder von uns, jeder Gläubige, ist verantwortlich, die Dinge zu sehen, die Gott tut, und das Herz damit vollzuhalten. Das ist der Grund, warum wir Sonntag zusammenkommen. Dass wir uns selbst und gegenseitig immer wieder daran erinnern, was Gott Großes tut. Damit es nicht aus unseren Herzen reicht, damit das Wissen über die Güte und Größe und Gerechtigkeit Gottes nicht aus unserem Herzen rausfällt und damit wir das auch unseren Kindern und Kindeskindern weitergeben. Und auch hier haben wir wieder die Verbindung zwischen Augen und Herz. Und 5. Mose 11, Vers 18. Also ich sollte meine Worte auf euer Herz und auf eure Seele legen und sie zum Zeichen auf eure Hand binden, und sie sollen zu Stirnbändern zwischen euren Augen sein, und lehrt sie eure Kinder, indem ihr davon redet. Wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst, und schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore, auf das eure Tage und die Tage eurer Kinder sich mehren in dem Land, welches ich euch geben werde. Gläubige Juden machen das bis heute so. Vielleicht habt ihr schon mal ein Foto gesehen, ein kleines schwarzes Würfelchen, was sie sich auf die Stirn binden oder auf die rechte Hand. Oder solches kleines, ich sag mal, Klötzchen, was an der Haustür angeschraubt wird. Kann man im jüdischen Haushalt immer daran erkennen. Das sind äußere Zeichen, aber dabei geht es um die innere Wirklichkeit.
Was ist denn mit Menschen, die ganz viel äußere Zeichen haben und trotzdem das nicht mehr ankommt im Herzen oder dennoch? Woran erkennt man das dann, dass es nun echt ist oder Schein oder wie?
Ich glaube, das ist nicht unsere Aufgabe, das zu erkennen, vor allem nicht bei anderen, sondern wenn wir das Wort Gottes kennen, dann wissen wir es zu würdigen. Evangelische Christen lächeln ja über Katholiken, weil man für diesen frommen Katholiken rechnet man immer jemand, der den Rosenkranz betet. Du siehst heute in den großen Städten keine Rosenkränze mehr, aber hunderte Muslime, die ihre Gebetskette zwirbeln, die haben sich das bei den Katholiken abgeguckt. Es hat dieselbe Bedeutung, anhand der Perlen so viele Gebete zu machen. Wenn wir wieder das ganze Wort Gottes ernst nehmen, was sagt uns das?
Eigentlich sieht man das an unseren Werken, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen.
Erstens, sagt Jesus, werden wir nicht wegen unseres vielen Betens so halten. Aber überall auf der Welt, bei allen Religionen, hat man genau diesen Drang, dass man meint, man muss Gott nur genügend auf die Ketten gehen, dass man kann, dass man hört. Gebetsketten, Kettengebetsbriefe. Ich sage ja immer, am extremsten ist es im nepalesischen Buddhismus mit den Gebetsfähnchen. Als erstes hat man doch die Gebetsmühlen erfunden. Da werden die Gebete draufgeschrieben. Und natürlich kann man die schneller drehen, als man reden kann. Aber weil man irgendwann auch davon müde wird, schreibt man die Gebete auf kleine Stofftücher und hängt in den ewigen Wind. Die schlattern so schnell Tag und Nacht. Da muss Gott dann irgendwann hören.
Also ich war ja doch früher ähnlich, dass ich lieber Zeichen aufgestellt habe, als es selber für mich anzunehmen. Und das ist ja der Unterschied. Ich kann da ein Kreuz hinstellen und stehst, guckst mir an, aber hier drin im Herzen ist es noch lange nicht angekommen. Und deswegen ist es doch viel, viel, viel wichtiger, wenn ich erstmal sage, hier drin muss es ankommen. Und dann stelle ich mir das Zeichen, was ich brauche.
Aber jetzt sage ich mal, zur Sicherheit.
Okay.
Vielleicht ist das ja der Weg gewesen, dass das bei dir angekommen ist.
Okay.
Wenn du nicht das hingestellt hättest, sondern irgendeine andere, eine Winkelkatze oder sowas. Ich glaube nicht, dass du dann dort angekommen wärst, dass es in deinem Herzen ist. Und das meine ich. Deswegen sind diese Dinge von Gott selber so zusammengebunden.
Ist es nicht die Liebe, die auch wir zu Gott haben, die uns dazu bringt, einfach auch wissen zu wollen, was er will, wie er es meint, dass wir uns mit dem Wort Gottes also nee, ernsthaft, wie das Psalm 1, Tag und Nacht darüber nachsinnen oder so, da brauchst du doch keine äußeren, also ja, du brauchst eine Bibel, also ich meine, macht Sinn, so ohne Bibel schlecht, aber sonst äußere Zeichen brauchst du doch da nicht.
Ich bin mir unsicher. Gerade am Anfang.
Ja.
Gerade am Anfang unseres Glaubens sind Zeichen für unsere Augen der Weg, wie Gott unser Herz meint. Ich sage ein Beispiel. Ich bin unglücklich, dass wir so selten das Abendmahl haben. Die erste Gemeinde hat das jeden Tag, das Brot gebrochen. Über Jahrhunderte hat sich in der Christenheit eingebürgert, wenigstens jede Woche. Wir haben uns geeinigt, einmal im Monat. Das gibt Christen, die schaffen das noch einmal im Jahr. Ich denke, da wird etwas vernachlässigt, was Gott selber als Zeichen für unsere Augen, für unser Äußeres gegeben hat, um unser Herz zu erreichen. Ich denke, die Antwort auf das, was du sagst, finden wir wiederum im 5. Buch Mose, Kapitel 29. Die ersten drei Verse, vier Verse. Und Mose rief ganz Israel und sprach zu ihnen, ihr habt alles gesehen, was der Herr vor euren Augen im Land Ägypten getan hat. An dem Pharao und an allen seinen Knechten und an seinem ganzen Land, die großen Versuchungen, welche deine Augen gesehen haben, jene großen Zeichen und Wunder. Aber der Herr hat euch nicht ein Herz gegeben, zu erkennen und Augen zu sehen und Ohren zu hören. Da kommen wir genau auf diesen Punkt, den wir eben schon angesprochen haben. Gibt ein Sehen mit den Augen und trotzdem ist das Verstehen blockiert. Und es gibt eine Verstockung des Herzens, dass das, was man äußerlich wahrnimmt, einfach nicht dort ankommt. Das Neue Testament nennt das die Augen unseres Herzens. Im Epheserbrief Kapitel 1. Dort schreibt der Apostel, wir bitten alle Zeit für euch, dass Gott euch die Augen eures Herzens öffnet. Vers 18. Das heißt, einerseits sind wir in Verantwortung, womit wir unsere Augen füllen. Andererseits sind wir darauf angewiesen, dass Gott unser Herz öffnet. Und deswegen müssen wir auf unser Herz mehr achten als auf alles andere. Wir gucken einmal in die Sprüche. Zuerst Kapitel 4, Vers 20 bis 23. Nun merke auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden, lass sie nicht von deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens, denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Gesundheit ihrem ganzen Fleisch. Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Quellen des Lebens. Oder in ihm sind die Quellen, ist die Quelle des Lebens. Also, zwei Dinge hängen zusammen. Einmal das Hören auf das Wort Gottes, die Beschäftigung damit mittels unserer Augen, das ist das Lesen. Wohlwissend, dass es dabei um unser Herz geht. Das ist das Allerinnerste. Viele Menschen achten mehr auf das, was nach außen ist, wie andere sie beurteilen, ob ihr Ansehen oder ihre Ehre nicht beschädigt wird. Aber das sind Dinge, die weniger wichtig sind. Wichtigste ist das Innerste, was im Verborgenen hat. Unsere Beziehung zu Gott und wie ernst wir ihn nehmen. Wenn wir darauf achten, hat das eine gesundheitsfördernde Wirkung. Das ist ja ein Nebensatz. Und bewahren wir unser Innerstes für das Leben. Das ist, das kann man merken. Ob ein Mensch voller Leben ist, merkt man daran, dass sich bei uns was bewegt, wenn wir mit ihm zusammen sind. Wenn wir selber gerade gehen, geht es uns besser, wenn wir mit solchen Menschen zusammen sind. Wenn wir selber auf gefährlichen Wege sind, dann verändern solche Menschen unsere Spur. Ich bin dankbar, dass ich immer solche Lehrer hatte. Die haben mich nicht nur geprägt durch ihr Wort, sondern durch das Leben, was in ihnen war. Sprüche 23, Vers 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen gefallen haben an meinen Wegen. Auch da Verantwortung für diese beiden Teile und wie eng die zusammenhängen in unserem Leben. Normalerweise schließen wir unser Herz zu und lassen andere Menschen da auch nicht rein. Und so, ich bin sicher, so leben wir auch normalerweise Gott gegenüber. Wir sind zwar bereit, äußerlich uns so zu verhalten, dass wir mit ihm irgendwie nicht so viel Schwierigkeiten haben, aber bisher selbst uns anfasst, versuchen wir unser Herz ganz fest vor ihm zu verbergen, um uns selber zu beschützen. Und er wirbt um uns und sagt, gib mir. Wir müssen wissen, er nimmt das nicht. Gott bittet uns, dass wir ihm unser Herz öffnen. Er ist kein Einbrecher. Wir lesen das auch im letzten Buch der Bibel. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wer mir aufmacht, zu dem werde ich kommen. Der Teufel bricht in das Leben von Menschen ein. Gott ist ganz höflich und wartet auf ihn ein. Diese Verantwortung haben wir auch. Dieses Werben Gottes ernst zu nehmen, wollen wir, dass er in unser Leben redet. Und drei Verse weiter lesen wir, dass man nämlich auch sein Herz und seine Augen ganz anders füllen kann. Vers 33. Dass man Herz und Augen mit ganz anderen Dingen als mit Gott füllen kann. Und der Schritt ist klein. Ab Vers 29. Wer hat Ach? Wer hat Weh? Wer hat Zank? Wer Klage? Wer Wunden ohne Ursache? Wer hat Trübung der Augen? Die spät beim Wein sitzen, die einkehren, um Mischtrank zu kosten. Sieh den Wein nicht an, wenn er sich die Brot zeigt, wenn er in Becher blinkt und leicht hinunterkleidet. Sein Ende ist, dass er beißt wie eine Schlange und sticht wie ein Basilisk. Deine Augen werden Seltsames sehen und dein Herz wird verkehrte Dinge reden. Es gibt Dinge, die ganz leicht unsere Augen, unsere Herzen in eine falsche Richtung drehen. Mit Alkohol und Drogen genommen, unmittelbar. Man sagt, es steht in der Bibel, alles ist erlaubt. Ist wahr, aber das ist alles möglich. Und klare Warnung gegenüber diesen Dingen wird an verschiedenen Stellen ausgesprochen. Und an dieser Stelle auch mal diese Kombination, dass sowohl die Augen als auch das Herz verdreht werden. Und ich arbeite ja seit vielen Jahren in diese Richtung und muss sagen, leider auch bei vielen Menschen. Sogar wenn die mit diesen Suchtmitteln aufgehört haben, ist immer noch das, was sie sehen, was sie hören, wie sie reden, nehmen Dinge anders wahr, sie hören was anderes. Sie können das nicht richtig deuten. Und auch das braucht das direktes Eingreifen. Und dann lesen wir im Propheten Jesaja, Kapitel 6, eine Stelle, die insgesamt im Neuen Testament dreimal wiederholt wird. Vers 10. Mache das Herz dieses Volkes fett, mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Und das muss man zur Kenntnis nehmen, es gibt Menschen, die nicht in der Lage sind, die guten Pläne Gottes für ihr Leben anzunehmen. Wir lesen das erste Mal in Jesaja 44, Vers 18. Sie haben keine Erkenntnis und keine Einsicht, denn ihre Augen sind verklebt, dass sie nicht sehen, und ihre Herzen, dass sie nicht verstehen.
Da hat Gott die Augen verklebt und die Herzen, also wenn ich es richtig verstehe.
Richtig. Ja, das ist passiert. Und im Propheten Jeremia wird deutlich, bei wem das passiert. Kapitel 22, Vers 17. Deine Augen und dein Herz sind auf nichts gerichtet, als auf deinen ungerechten Gewinn und auf das Blut des Unschuldigen, das zu vergießen und auf Unterdrückung und Erpressung, sie zu verüben. Da wird eine Sache deutlich. Wir richten unser Herz und unsere Augen entweder auf die Sachen Gottes oder sie werden irgendwann automatisch davon weggewendet und enden bei solchen unnützen Sachen, die gleichzeitig verhindern, dass uns Gottes Wort überhaupt noch etwas bedeutet. Und diese Situation wird dann im Neuen Testament gleich dreimal beschrieben. Matthäus 13, 14 und 15, Johannes 12, Vers 40 und Apostelgeschichte 28, Vers 27. Alle drei Stellen zitieren diesen Text aus Jesaja 6. Und das ist die Situation bis heute. Diese Situation, dass die Augen von Menschen blockiert sind für die Wege Gottes und dass die Herzen fest geworden sind und man das Handeln Gottes nicht mehr sieht, das hat sich bis heute genauso auf der Welt. Und man ist lieber bereit, irgendwelchen buddhistischen Lehren zu folgen. Es ist interessant, dass der Buddhismus genau dieses Thema aufgreift. Das haben wir alle mal gehört. Das sogenannte dritte Auge öffnen. Das ist genau die Stelle, wo die Juden das Gesetz Gottes hinfinden. Achso, der Hinduismus hat auch diesen Punkt. Der Punkt auch, genau. Die Lehre des Hinduismus und des Buddhismus greift genau an diese Stelle. Das Wort, also diese Lehre, die im Buddhismus heißt, das dritte Auge zu öffnen. Der Mensch muss sich bemühen, seinen Verstand so einzusetzen, dass er das Herz von anderen Menschen erkennen kann. Und genau an dieser Stelle, wo die Juden das Wort Gottes sich hinbinden und wo wir als Gläubige aufgefordert sind, demütig uns unter Gottes Wort zu stellen und unser Herz von ihm prüfen zu lassen, setzen andere Religionen an und sagen, benutze die Fähigkeiten, um andere Leute zu beurteilen, sehen, was in deren Herzen ist, dann hast du selber eine wichtige und richtige Stufe in deinem Leben erreicht.
Mein Sohn hatte doch diese Regelpriesterin-Lehrerin in der Grundschule über die. Und die hat ja ein Riesen, also das war ja wirklich Katastrophe. Und die hat sich immer vor mich gestellt. Und dann gesagt, sie kann in Church gucken.
Das ist der Hintergrund. Und dieselbe Blockade ist der Hindu-Punkt, diese Stelle den Göttern weit. Und dorthin gehört Gottes Wort. Deswegen müssen wir darauf achten, dass wir uns nicht durch falsche Lehren blockieren oder verführen lassen. Was ist das Fazit? Das Ergebnis gesunden. Von dem, was ich gehört habe.
Der Abfall mit unserem Herz.
Wodurch?
Durch das, was wir in uns aufnehmen.
Das, was wir ansehen. Ich wünsche, dass wir diese Woche dafür nutzen, dass wir solche Zeichen der Gegenwart der Liebe Gottes wertschätzen. Meine Frage ist, was ist das Ergebnis des Ganzen? Ich sage, ich wünsche, dass wir in dieser Woche unser Herz und Sinne dafür öffnen, wie die Zeichen der Gegenwart und der Liebe Gottes bewusst unsere Augen führen und unser Herzen fest werden.
Amen.